Ja, wir haben mit einem Gott der Liebe zu tun. Und wir hoffen, dass wir noch mehr darüber hören. Ulrich,
du bist. Danke. Ich bin sehr berührt durch das Wort, das wir gerade gehört haben, weil ich so ein bisschen den gleichen Gedanken hatte, auch hier während des Abendmahls. Ich finde es so eine schöne Sache, wenn wir hier zusammen das Brot brechen, aus dem Kelch trinken. Es kann ja in einem Gottesdienst so viel schieflaufen. Vielleicht habe ich das auch schon mal gesagt, ne? Aber ich sage es auch gerne nochmal. Wir bereiten hier ja immer so viel vor und das ist gut. Und gut, dass hier immer so viel gut läuft. Aber grundsätzlich wisst ihr als erfahrene Gottesdienstbesucher, so viel kann schieflaufen. Die Predigt kann schlecht sein, langweilig. Es gibt Gemeinden, in denen klappen die Lieder nicht. Und ganz schlimm wird es ja häufig, wenn so besondere Elemente vorbereitet sind. Das kann auch alles ganz peinlich werden. Und das Brotbrechen ist immer noch mal so die Erinnerung daran, dass wir im Grunde genommen nicht hier hinkommen und das bringen, was wir vorbereitet haben oder was wir hier vorführen, sondern dass uns Jesus an diesen Tisch einlädt, von dem wir gerade auch gehört haben. Dass Jesus hier einfach einen geistlichen Tisch hat und sagt, kommt, ihr seid meine Gäste. Es geht nicht um das, was ihr mitbringt. So toll das ist, so wichtig das ist und mit so viel Energie wir das auch weiterhin tun wollen. Aber im Letzten geht es darum, dass wir hier eingeladen sind an einen Tisch und dass wir daran denken dürfen, was Jesus für uns getan hat. Und dass das tatsächlich der Grund ist, der unser ganzes Leben trägt, mit den Höhen und Tiefen, so wie wir das gerade gehört haben. Und ich glaube, vielleicht war auch mehr als einer hier im Raum, für den das wichtig war, das nochmal zu hören. Ich möchte mit euch einsteigen in diese halbe Stunde, die wir jetzt noch haben, mit einem Wort aus den Psalmen, aus Psalm 32. In Psalm 32, Vers 8 heißt es: Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Wenn wir mit Jesus an diesem Tisch sitzen, dann ist er mit uns im Gespräch. Und ein Aspekt davon ist, neben vielem anderen, dass er uns raten will, dass er uns unterweisen will, uns lehren will. Und darüber würde ich heute gerne ein wenig mit euch sprechen, anhand eines anderen Textes aus den Psalmen auch. Ich bin darauf gestoßen in dieser Woche, weil es ja so ist, dass uns große Ereignisse auch immer mit prägen und mit beeindrucken. Heute sind ja mehrere große Ereignisse. Die Mächtigen dieser Welt treffen sich auf Schloss Elmau, heißt das, glaube ich, oder Elmenau. Elmenau, wie auch immer, etwas abgelegen, sicher. Sie treffen sich, um über die Probleme zu reden, die es auf dieser Welt gibt. Über die akuten, über die Krisen, die im Moment da sind und auch über die langfristigen Probleme. Wie geht das weiter mit der Gesundheit auf dieser Welt? Wie werden gesundheitliche Krisen bewältigt? Aber natürlich auch, wie geht es in der Ukraine weiter? Wie geht es mit Griechenland weiter? Und ich denke, wir haben am Ende des Gottesdienstes noch Gelegenheit, auch dafür nochmal ganz besonders zu beten. Da sitzen Leute zusammen, die tatsächlich einiges zu entscheiden haben. Und ich glaube, sie brauchen Weisheit. Sie brauchen die richtigen und die klugen Entscheidungen. Das andere ist, dass ja in diesen Tagen der Deutsche Evangelische Kirchentag stattfindet in Stuttgart. Und ich habe gesehen, dass dieser Kirchentag ein ganz interessantes Motto hat. Da wird immer ein Bibelvers als Motto ausgewählt. Und das Motto in diesem Jahr lautet, damit ihr klug werdet. Ein Motto, das mit Klugheit zu tun hat. Das ist ein Zitat aus der Luther-Übersetzung aus Psalm 90. Werden wir gleich lesen. Vollständig heißt das: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Man hat sich jetzt nur für den zweiten Teil entschieden, damit das Ganze nicht zu morbid klingt wahrscheinlich. Damit wir klug werden. Und man meint es natürlich auch in einem etwas weiteren Zusammenhang. Ganz wörtlich übersetzt lautet der Psalm an der Stelle anders. Das ist auch auf der Homepage des Evangelischen Kirchentages so nachzulesen. Aber Luther hat das in seiner griffigen Sprache so formuliert. Damit wir klug werden. Und es ist natürlich bei Kirchentagen dann immer ganz toll, weil man dann sehen kann, wenn man sich dafür interessiert oder wenn man es in der Zeitung liest, dass jetzt also ganz viele Prominente nach Stuttgart reisen zum Kirchentag, Politiker, auch andere Prominente, und dort Bibelarbeiten halten über dieses Thema, damit ihr klug werdet. Also ich glaube, die Familienministerin Schwesig war schon da. Ich glaube, die hat auch definitiv eine Bibelarbeit gehalten. Die Bundeskanzlerin war natürlich auch da. Ich weiß jetzt nicht, ob das in erster Linie eine Bibelarbeit war, was sie da gemacht hat. Der Bundespräsident war da. Und wir verfallen jetzt ja nicht sofort in Politikerschelte, so nach dem Motto, was fällt denen denn ein, über die Bibel zu reden. Im Grunde ist das ja ganz gut. Es ist ja für die christliche Prägung unserer Gesellschaft auch wirklich ein großer Gewinn, wenn so ein Kirchentag auch Anlass ist, für viele Menschen, die auch prägend wirken, sich nochmal auch ein Stück weit jedenfalls zu identifizieren, jeder soweit er das vielleicht dann auch kann und möchte, und sich auseinanderzusetzen mit dem, was der christliche Glaube und was die Bibel bedeutet. Also die waren schon alle da, die haben alle schon darüber geredet. Man kann es nur zum Teil nachlesen, deswegen kann ich jetzt auch nicht so viele Anregungen aus diesen Bibelarbeiten aufgreifen. Aber ich habe gedacht, wenn die alle darüber reden, dann ist es vielleicht auch ein guter Anlass, heute hier auch mal über dieses Thema zu reden. Klugheit, was bedeutet das für unser Leben? Und was bedeutet dieser Psalmtext, aus dem dieses Bibelzitat stammt, Psalm 90? Und ich glaube, dieses Thema Klugheit ist ja wirklich ein spannendes Thema für uns alle, denn wir wollen ja alle klug sein. Wir wollen klug sein, weil wir ja auch irgendwie gut zurechtkommen wollen im Leben. Und das liegt ja auch in diesem Wort Klugheit durchaus drin, aber ganz positiv. Grundsätzlich, gerade als Christ, fragt man sich ja immer, darf ich das überhaupt wollen, dass es mir gut geht und dass alles bei mir gut funktioniert, oder muss ich irgendwie immer zuerst an andere denken? Aber das Wort Klugheit macht ja deutlich, wenn ich klug handle, dann ist das gut wahrscheinlich für andere, aber dann darf das auch gut sein für mich. Wenn ich Geld zum Beispiel klug anlege, dann wird dieses Geld ja mehr Geld nachher. Das ist aber nicht negativ gemeint, das ist in Ordnung. Da bin ich kein Betrüger oder übler Banker, sondern dann habe ich das Geld klug angelegt und habe mich vielleicht gut beraten lassen. Also das ist so das allgemeine Wort Klugheit, und ich glaube, jeder von uns hat so den Wunsch, mit seinem Leben auch mit Klugheit unterwegs zu sein. Und das Wort Gottes greift das Thema Klugheit tatsächlich auch an vielen Stellen auf, jetzt auch ganz ausdrücklich, auch da, wo es dann auch in den wörtlichen Übersetzungen Klugheit heißt. Und Jesus hat ja auch häufiger über Klugheit gesprochen. Ein ganz rätselhaftes Wort in Matthäus 10, Vers 16 lautet ja, dass wir klug sein sollen wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Ist das einzige Mal in der gesamten Bibel, das mir bekannt ist, wo Schlangen in einem positiven Kontext vorkommen. Ist ja allgemein nicht so ein positives Bild in der Bibel. Aber da sagt Jesus, seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Ein ganz rätselhaftes Wort. Er sagt das zu seinen Jüngern im Zusammenhang mit der Verkündigung der frohen Nachricht, als er sie ausschickt, um überall die gute Nachricht weiterzusagen, die er gebracht hat, von diesem Gott, der unser Vater sein will. Und da sagt er ihnen, seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Und vielleicht macht das schon so deutlich, dass in diesem Thema Klugheit auch ein Geheimnis drin steckt, auch ein Spannungsfeld. Ich weiß nicht, wie man das zusammenbringen soll, ehrlich gesagt. Gehört vielleicht zu den Fragen, die wir Jesus mal stellen können, wenn wir im Himmel sind. Wie bringt man das eigentlich zusammen, klug zu sein wie eine Schlange und einfältig wie eine Taube? Und ich glaube, jeder, der so ein bisschen länger schon in seinem Leben unterwegs ist, kennt auch was von diesem Spannungsfeld, dass man schon im Leben nicht zu doof sein sollte. Auch als Christ geht es nicht darum, dass du zu doof sein solltest, um irgendwas zu kapieren oder irgendwas zu machen oder zu checken, wie bestimmte Dinge laufen. Auch Gott ist ja nicht zu, wenn ich das so mit Respekt sagen darf, zu doof. Gott ist ja klüger und schlauer auch als wir alle. Und auch als Christ geht es nicht darum, dass ich für irgendwas zu doof sein sollte, sondern dass ich das alles weiß, aber für vieles vielleicht doch zu klug bin. Weil in mir auch diese andere Seite lebt, einfältig wie die Tauben. Jesus hat uns das mit seinem Leben selbst vorgemacht, und jeder, der unterwegs ist, gerade immer dann, wenn so Schwellen im Leben kommen, wo man sich entscheiden muss, dann kommt diese Herausforderung wieder neu auf sich zu. Für junge Leute ist das praktisch Dauerzustand, weil man sich als Jugendlicher, als junger Erwachsener ständig irgendwie entscheiden muss und auch so seinen Platz im Leben erstmal findet. Und dann ist es gut zu wissen, ich bin für nichts zu doof, aber ich will für vieles vielleicht doch zu klug sein. Weil in mir beides lebt, klug wie die Schlangen, einfältig wie die Tauben. Aber ich glaube, man kann ein ganzes Leben daran buchstabieren, was das eigentlich heißt, was das bedeutet. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen psalmentypisch, wenn wir jetzt zu den Psalmen kommen, dass uns in den Psalmen immer so das volle Leben, die ganze Spannweite dessen, was unser Leben ausmacht, entgegenkommt. Nicht immer nur die fertigen Lösungen, sondern auch die vielen Fragen, die unser Leben begleiten. Und das ist auch so bei dem Psalm, den ich jetzt mit euch dann lesen möchte, Psalm 90. Und ihr dürft gerne mitlesen oder vielleicht auch hier vorne an der Leinwand mitlesen. Psalm 90, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Ich lese das jetzt mal hier aus meiner Übersetzung, die ich hier vor mir habe. Und ihr habt hier an der Wand noch eine andere Übersetzung. Dann könnt ihr schon so ein bisschen von der Bedeutungsbreite auch mitbekommen. Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes, Psalm 90. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf, sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? Jetzt kommt dieser Vers. Jetzt hier in dieser Übersetzung lautet er, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre wieder, Herr, bis wann? Erbarme dich deiner Knechte. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände festige du es. Ich weiß nicht, wie es euch beim Zuhören gegangen ist. So ein richtiger Gute-Laune-Kracher ist dieser Psalm 90 ja nicht durchgängig. Man fragt sich fast, kann man über sowas hier predigen? Ja, wir wollen ja immer lieber die schönen Seiten hören, das Optimistische, das nach vorne Geneigte. Und hier ist das doch alles so vom Grundton her ja sehr, ich sag mal, nachdenklich. Nachdenklich, fast manchmal auch ein bisschen vielleicht traurig oder zweiflerisch. Jetzt hat es der Kirchentag aber so ausgewählt und dann können wir uns ja auch mal mit diesem Psalm gemeinsam beschäftigen. Und irgendwo hat das ja auch was mit manchen Seiten in unserem Leben zu tun. Und wir werden entdecken, dass in diesem vielleicht nachdenklichen Ton doch die ganze gute Nachricht des Evangeliums ja auch für uns drinsteckt. Ich finde auch, dass der Grundton dieses Psalmes gut dazu passt, dass hier am Anfang steht in der Überschrift ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Dieser Psalm wird also hier in der Überschrift Mose zugeschrieben. Das ist natürlich breitest bestritten worden und wird bestritten in der theologischen Literatur. So nach dem Motto, das kann überhaupt nicht sein. Brauchen wir uns jetzt nicht mit rumzuquälen mit dieser Frage. Die theologische Sichtweise ordnet diesem Psalm mehr der Weisheitsliteratur zu, also Themen, die auch zum Beispiel im Buch Prediger angesprochen werden oder in anderen späteren Schriften des Alten Testamentes. Und in der Tat gibt es hier ja auch Themen, die da sehr damit verbunden sind. Vor allen Dingen diese Frage danach, ist das Leben überhaupt sinnvoll, wenn alles vergänglich ist? Das kennen wir ja auch aus diesen anderen späteren Schriften des Alten Testamentes. Trotzdem nehme ich mal an, dass sich auch Mose über diese Fragen schon Gedanken gemacht haben könnte. Meine Studienbibel hier sagt ganz salomonisch, dass der Psalm in seinen Urbestandteilen jedenfalls auf Mose zurückgeht. Wie auch immer, jedenfalls passt es schon gut zu Mose, denn über Mose wird ja einmal gesagt im Alten Testament, in den 5 Büchern Mose, dass er sehr geplagt war. Da steht sogar, er war gewissermaßen der geplagteste Mensch auf der ganzen Erde. Er hatte es einfach sehr schwer, dieser Mose. Er musste ja schon im etwas vorgerückten Alter sich einer Aufgabe unterziehen, die praktisch unlösbar war. Er sollte ein Volk befreien, das noch gar kein Volk war, durch den Glauben an einen Gott, von dem sie noch nicht mal den Namen bis dahin wussten. Das war alles verschwommen, irgendwie in der Tradition weitgehend verloren gegangen. Er musste bei jeder Gelegenheit bei Null anfangen mit diesem Volk. Und es war eine Aufgabe, die ihn wirklich geplagt hat. Und wenn man so diesen Psalm durchliest, dann spürt man vielleicht auch ein bisschen von der Schwere dieser Aufgabe, die Mose da hatte. Und dieses Volk, das ist ja sozusagen das Urbild, wie auch wir heute sind als Christen. Immer dann, wenn es mal um was Ernstes geht, wenn Gott jetzt wirklich kommen will, wenn Gott sich jetzt mal wirklich offenbaren will, dann sagen die Leute, oh, können wir jetzt mal eine Tasse Kaffee haben? Oder wann gibt es denn endlich was zu essen? Wir haben jetzt eigentlich schon genug gehört davon. So sind wir ja im Grunde genommen auch. Und Mose war der Mann, der sich mit all dem abplagen musste, im Auftrag Gottes. Er war sehr geplagt. Es gibt auch Verbindungen zwischen diesem Psalm und Texten im 5. Buch Mose, 5. Mose 32, 33, wo die Abschiedsworte Moses aufgeführt sind. Das können wir jetzt hier alles nicht im Einzelnen aufklären. Aber was vielleicht bei diesem geplagten Mann Mose das Wichtigste war, er hat es immer wieder geschafft, sich selbst an die Stelle dieser Menschen zu setzen. Im entscheidenden Moment war er nicht überheblich und hat nicht gesagt, was sind das für Leute? Es gab auch solche Momente, wo er Gott das mal ganz offen gesagt hat. Aber wenn es drauf ankam, vor allen Dingen in dieser Situation am goldenen Kalb, als nochmal wirklich spitz auf Knopf stand, in welche Richtung entwickelt sich die ganze Sache, da sagt Mose zu Gott, dann nimm mich doch hinweg. Dann leg das doch alles auf mich. Mose hat es immer wieder geschafft, sich nicht zu überheben über das, was in diesem Volk los war, was bei den Menschen los war. Er hat es im Grunde auf sich genommen. Und das macht ihn zu so einem wunderbaren Vorbild für Jesus, weil das genau das Wesen von Jesus ist. Und deswegen ist Mose auch so ein großer Mann im Alten Testament. Das heißt es ja auch hier, der Mann, dem Manne Gottes, ein ganz besonderer Titel. Er ist im Alten Testament vielleicht eine der beiden großen herausragenden Gestalten. Er konnte auch am Ende zu dem Volk Israel sagen, Gott wird euch einen Propheten schicken wie mich. Das ist schon selbstbewusst, das über den Messias zu sagen. Der fällt sozusagen in meine Liga, ein Prophet wie mich. Aber es geht, glaube ich, genau um dieses Wesen, das der Herr Jesus dann auch vollständig offenbart hat, sich an unsere Stelle setzen. Und deswegen ist es im Neuen Testament ja auch so, dass der Herr Jesus, als er selbst Beratung braucht, 3 Jünger mitnimmt, aber nicht als Berater, als Begleiter und auf den Berg geht. Und auf diesem Berg wird er vor den Augen der Jünger umgestaltet, verklärt und dann erscheinen ihm die beiden großen Männer des Alten Testamentes, Mose und Elia. Und im Lukas-Evangelium heißt es dann, als das beschrieben wird, dass Jesus mit ihnen darüber geredet hat, wie sich sein weiterer Weg vollziehen wird, über den Ausgang, den er zu Jerusalem nehmen sollte. Er hat mit diesen beiden großen Männern darüber geredet, sich mit ihnen beraten darüber, wie sein Weg auf dieser Erde zu Ende gehen würde. Ein ganz starker Gedanke. Und dann wird natürlich deutlich in dieser Geschichte auf dem Berg der Verklärung, dass Jesus aber über diese beiden Männer so weit erhaben ist. Am Ende ist er der geliebte Sohn. Und er ist es auch, der uns unterweisen möchte. Und jetzt wollen wir ein bisschen in die Unterweisung dieses Psalms 90 hineinhören. Es ist uns ja schon klar, dass es hier nicht geht um intellektuelle Klugheit, um etwas, was man aus Büchern lernen kann oder was man irgendwo studieren kann. Hier geht es um die Weisheit, um das weise Herz, wie die wörtliche Übersetzung sagt, das man bekommt auf dem Weg mit Gott. Wie man früher sagte, in der Schule Gottes. Ich habe aus Psalm 32 vorgelesen am Anfang, weil dieser Psalm 32 der erste sogenannte Maskil-Psalm ist, ein Unterweisungspsalm, der eben auch dieses Wort enthält, ich will dich unterweisen. Und wenn ihr diese Woche mal Lust habt, dann geht ihr in dem Psalmbuch mal durch und sucht euch alle Maskil-Psalmen raus. Das sind nicht so ganz viele, kann man in einer Woche ganz gut schaffen und dann kann man viel von dieser Schule Gottes auch mitnehmen. Und das ist auch im Psalm 90, der jetzt kein ausdrücklicher Maskil-Psalm ist, sondern ein Gebet, werden wir auch gleich noch drüber nachdenken, auch das Thema. Gott möchte uns weise und klug machen. Und der Psalm fängt mit einem Vers an, der ganz, ganz stark ist. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht oder von Generation zu Generation. Für mich sind Psalmen immer deswegen ein bisschen schwierig, weil der Gedankengang anders ist als meine Gedankengänge. Ich bin mehr so auf Logik und erstens, zweitens, drittens getrimmt. Und das kann manchmal sehr hinderlich sein. Menschen mit mehr meditativen Anteilen tun sich mit den Psalmen leichter, weil hier das ein bisschen anders läuft. Und dieser erste Satz bringt im Grunde genommen schon den ganzen Psalm zum Ausdruck, wie eine Überschrift. Alles, was danach kommt, ist im Grunde genommen Teil dieser Botschaft. Du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation. Deswegen möchte ich darauf auch jetzt gerne einen ganz großen Schwerpunkt legen. Du bist unsere Wohnung gewesen. Das ist die Basis für unsere Klugheit. Gott ist unsere Wohnung oder auch unsere Zuflucht. Und wie gut passt das auch zu unserem Gemeindemotto. Unsere Gemeinde, mein Zuhause. Gott ist unsere Wohnung. Das ist das, was wir hier machen wollen. Das ist unsere Vision, dass wir das hier gemeinsam erleben, dass wir bei Gott selbst zu Hause sein können. Und das ist die Haltung, aus der sich unsere Lebensklugheit erst entwickeln kann. Und es ist ganz interessant, auch in den Psalmen diesem Gedanken mal nachzugehen, des Hauses Gottes. Es fängt an in Psalm 23, ist sozusagen Alternative für die, die keine Maskil-Psalmen lesen wollen diese Woche. Ihr könnt auch mal dem Gedanken des Hauses Gottes nachgehen. Und im Psalm 23 heißt es ja am Schluss, ich werde wohnen im Hause des Herrn auf immer da. Das ist genau dieses Versprechen. Da geht es nicht nur um die Zukunft, sondern da geht es auch um mein Leben. Hier in dieser Übersetzung auch sehr schön. Ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Der Ort, wo ich immer wieder in mein Zuhause zurückkehren kann. Und was wir hier in der Gemeinde machen wollen, mit allen Aktivitäten, die wir hier entfalten, ist uns selbst und anderen den Zugang zu eröffnen zu diesem wahren Haus des Herrn. Zum ersten Mal ist von diesem Haus des Herrn in der Bibel die Rede, ganz am Anfang bei Abraham, da heißt es, er hatte seine Wohnung oder sein Zelt schlug er auf zwischen Bethel und Ai. Und Bethel, das heißt Haus Gottes. Und Ai ist sozusagen der Gegenpol, das war im Westen, das Haus Gottes, Bethel lag im Osten, so steht es auch da. Und irgendwie spielt sich unser ganzes Leben immer zwischen diesen beiden Polen ab. Ai heißt, glaube ich, Trümmerfeld, zwischen dem Trümmerfeld dieser Welt und zwischen dem Haus Gottes. Und meistens sind wir irgendwo dazwischen, in diesem Spannungsfeld unterwegs. Und es ist so gut zu wissen, wir können immer wieder zurückkehren in diese Gegenwart Gottes. Für Mose war das auch ein Thema und er war derjenige, der entdeckt hat, dass wenn Gottes Haus im vollen Sinne Wirklichkeit werden soll, dann ist das nichts, was nur einen einzelnen Menschen betrifft. Dieses Wort Bethel, das ist sozusagen bei Abraham im Vorgriff, ist dieser Ort so benannt. Eigentlich hat sein Enkel Jakob diesen Ort Bethel so benannt. Das war ja der Ort, wo Jakob diesen Traum mit der Himmelsleiter hatte, wo er nachts lag in einer bedrängten Situation, auf der Flucht aufgrund seiner eigenen Schuld. Und da erscheint ihm dieser Gott. Du bist unsere Zuflucht gewesen von Generation zu Generation. Abraham, Isaak, Jakob und so geht es weiter. Gott ist unsere Zuflucht. Und Mose ist derjenige, der dann erkennt, es geht hier auch um die Gemeinschaft des Volkes Gottes. Er baut die Stiftshütte und auch er ist damit nur ein Vorbild für Jesus. Das ist ganz interessant, auf diesem Berg der Verklärung, an die Geschichte habe ich ja schon erinnert, da sind dann die Jünger mit diesen drei gigantischen Gestalten, Jesus, Mose, Elia. Und dann sagt ja Petrus am Ende, Herr, lass uns doch jetzt drei Hütten bauen. Er will auch Hütten bauen. Er hat auch den Gedanken des Hauses und der Zuflucht. Und gerade da, also eine für Mose, eine für Jesus, eine für Elia, so alle auf einer Ebene. Und da kommt die Herrlichkeit Gottes und sagt, blickt nur auf Jesus, er ist mein geliebter Sohn. Er ist derjenige, der das Haus wirklich baut. Der Hebräerbrief bringt das im dritten Kapitel dann auch nochmal ganz deutlich zum Ausdruck, dass Jesus der Mann ist, der das erfüllt hat, was Mose nur zeigen konnte. Jesus ist der, der uns dieses Zuhause gibt als Basis für unsere Klugheit. Und deswegen ist das hier auch der richtige Moment, wenn wir über dieses Haus nachdenken, auf dieses Wort von Jesus Bezug zu nehmen, wo Jesus ja sagt, wer ist dem klugen Mann zu vergleichen? Derjenige, der mein Wort hört und tut und der ist wie ein Mann, der sein Haus auf den Felsen baut. Das ist dieser Zufluchtsort. Und dann sagt Jesus, und da kommen die Stürme des Lebens und das Haus kann stehen bleiben. Das ist die wirkliche Klugheit. Du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation. Und ich möchte mich immer wieder neu einladen lassen in dieses Haus. Und jeder Sonntag hier ist auch eine Einladung für jeden Menschen, der sich in diesem Haus vielleicht noch nie zu Hause gefühlt hat, sich einladen zu lassen zu diesem wunderbaren Gott, der unsere Zuflucht sein will. Und der ganze weitere Psalm erklärt das, wenn man so will, jetzt genauer. Und man könnte das überschreiben mit den Worten, die Welt und sich selbst mit Gottes Augen sehen. Das, was auf dieser Welt abläuft, die ganze Schuld, die ganze Vergänglichkeit, das mich ja auch mit einbezieht, das darf ich lernen, mit Gottes Augen zu sehen. Und dann bekommt es eine ganz andere Dynamik. Dann kann ich das lernen, meine Tage zu zählen, wie das in der wörtlichen Übersetzung heißt. Luther hat gesagt, lehre uns, dass wir sterben müssen, ist auch ein Aspekt davon, eine Bedeutung davon. Aber die Tage zählen heißt auch, ich lerne jeden Tag meines Lebens mit den Augen dieses Gottes zu sehen. Und das müsst ihr euch zu Hause nochmal in Ruhe dann anschauen. Aber hier ist die Rede zunächst mal von diesem ewigen Gott, der außerhalb der Zeit steht. Mit diesem berühmten Wort mit den 1000 Jahren und dem einen Tag. Den Witz kennt ihr ja alle, wo jemand zu Gott sagt, Gott, für dich sind doch 1000 Jahre wie eine Sekunde. Und Gott sagt, okay, das steht jetzt so ausdrücklich nicht in der Bibel, aber von mir aus auch eine Sekunde wie 1000 Jahre. Ist im Grunde das Gleiche. Und du willst mir, und dann sagt der Mensch, dann ist doch auch wahrscheinlich für dich 1 Cent wie 1 Million Euro. Naja, sagt Gott, im Rahmen der Allmächtigkeit, klar. Und dann sagt der Mensch, okay, dann habe ich jetzt nur eine ganz kleine Bitte, kannst du mir 1 Cent geben? Und Gott antwortet dann, okay, warte eine Sekunde. Also, das ist jetzt zum Wachwerden gewesen und vielleicht war es für den einen oder anderen doch noch neu. 1000 Jahre sind wie ein Tag. Gott steht außerhalb dieser Zeit. Das heißt aber auch, er trägt mein Leben vollständig und ich kann mich mit meinem ganzen Leben ihm anvertrauen. Und das gilt auch für meine Schuld. Und das wird ja hier ganz klar benannt. Unsere Ungerechtigkeiten sind vor dich gekommen. Unsere verborgene Schuld ist vor dir offenbar. Das ist wahr. Das ist wahr. Und wenn wir hier das Brot gebrochen haben, dann denken wir daran, dass Jesus deswegen gestorben ist, weil es in unserem Leben Dinge gibt, an denen andere nicht schuld sind. Es gibt vieles, an dem andere schuld sind. Viele Menschen müssen sich mit Dingen herumschleppen, die andere ihnen angetan haben. Aber es gibt auch in meinem Leben Dinge, an denen ist niemand anders schuld. Das ist meine persönliche Schuld. Und mit der stehe ich vor Gott. Und Jesus ist derjenige, der dafür ans Kreuz gegangen ist. Und das heißt das, mit Gottes Augen zu sehen. Und deswegen ist das immer wieder eine Einladung auch zur Umkehr. Auf dem Kirchentag hat auch ein Politiker, Erhard Eppler, ein ganz alter Mann schon, zum letzten Mal hat er gesagt, auf einem Kirchentag gesprochen. Und er hatte auch das Thema Klugheit und er hatte das Gleichnis von den 5 klugen und den 5 törichten Jungfrauen. Und er hat offen bekannt, dass er mit diesem Gleichnis überhaupt nicht zurechtkommt. Er hat dann, wie man das so vielleicht als Politiker auch sagen kann, gesagt, er glaubt, Matthäus hatte da irgendwie nicht die beste Phase, als er dieses Gleichnis geschrieben hat. Wir würden ja immer sagen, naja, vielleicht bin ich diesem Gleichnis noch nicht so ganz auf die Spur gekommen. Vielleicht ist da vieles für mich schwer zu verstehen. Ich kann das auch für mich uneingeschränkt sagen. Aber hier geht es ja um diese 5 Jungfrauen. Die einen hatten Öl und auch noch zusätzlich Öl und die anderen hatten das nicht. Und als der Moment kam, wo Jesus kommt, da waren nur 5 bereit. Und insofern ist dieses Gleichnis und diese Rede von der Klugheit, die Jesus da bringt, auch immer wieder eine Frage an mich, ist in mir wirklich diese Bereitschaft da, auf Jesus offen zuzugehen, wenn er kommt? Und wir laden jeden Menschen ein. Es geht nicht um eine flüchtige religiöse Begeisterung. Das ist sozusagen das, was auch die Törichten hatten, ne? Irgendwas hat jeder Mensch, ne? Es geht nicht um eine flüchtige religiöse Begeisterung, sondern es geht darum, ob ich mir von Jesus mehr schenken lasse, ob ich in diese persönliche Beziehung zu Jesus hineingehe. Und dazu lädt Jesus uns immer wieder neu ein. Und auch heute ist eine Gelegenheit, auch im Anschluss an den Gottesdienst, das vielleicht im Gebet nochmal festzumachen und sich dem zu nähern. Und dann kann man die unendliche Freundlichkeit Gottes entdecken. Und es ist schön, dass der Psalm damit endet. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Erfreue uns, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Wenn ich die Welt, mein eigenes Leben und die Welt um mich herum mit Gottes Augen lerne anzusehen, dann kann ich diese Freundlichkeit auch in dieser verrückten, schwierigen, vergänglichen Welt immer wieder entdecken und kann mein Leben und die Art, wie ich handle, daran ausrichten. Und das, sagt Jesus, das ist die wahre Klugheit. Das ist der kluge Verwalter, von dem Jesus auch an anderer Stelle spricht. Derjenige, der in sein Handeln das immer einbezieht, dass Gott im Letzten da ist und Jesus mit seiner Gegenwart in unser Leben immer bereit ist, einzutreten. Ich glaube, wir haben jetzt nur so mal an der Oberfläche gekratzt von diesem Psalm 90. Wenn ihr ihn mal mitnehmt in die Woche, werdet ihr noch ganz andere Tiefen entdecken. Ich will jetzt die Zeit nicht überziehen. Nur eins will ich am Schluss noch sagen. Es ist interessant, dass der Psalm anfängt mit der Überschrift »Ein Gebet von Mose«. Der Psalm ist ein Gebet und am Ende des Psalms sind wir auch wieder im Gebet. Festige uns das Werk unserer Hände, ja, das Werk unserer Hände, festige du es. Das klingt ja fast wieder unsicher. Und wisst ihr, wir sind in dieser Welt immer darauf angewiesen, uns im Gebet an diesen Gott zu wenden. Gott stattet uns nicht aus mit einer All-in-One-Inclusive-Garantie, alles ist immer geregelt in diesem Leben. Dafür ist Psalm 90 viel zu realistisch. Mose war derjenige, der wusste, es ist am Ende immer eine Sache, sich ganz neu im Gebet in Gottes Arme zu werfen. Und es ist jedes Mal aufs Neue schwer. Ich war durch einen witzigen Zufall mit meinen Kindern diese Woche 2-mal in so einem Kletterpark, wo man so klettern muss, ne? Also man ist angeseilt und dann klettert man so durch die Bäume oder über ein Gerüst. Und da kann ja nichts passieren. Das weiß man auch. Am Samstag waren wir mit einer Gruppe von 10 Kindern ungefähr da. 2 sind von vornherein ausgestiegen. Die wussten auch, dass ihnen nichts passieren kann. Aber selbst wenn man weiß, dieses Seil hält mich, kann es wahnsinnig schwer sein, über so einen Abgrund zu springen. Man muss sich da echt einen Ruck geben. Es gibt also eine Stelle, da ist einfach nur hier ein Brett, da steht man und es ist nur ein großer Schritt bis zum nächsten, aber da geht es 10 Meter runter und man ist komplett angeseilt. Aber es ist sehr schwer, diesen Sprung zu machen. Und das ist das, was wir auch in unserem Leben als Christen immer wieder erleben werden. Und dann sind wir immer wieder Leute, die ins Gebet gehen müssen. Ein Gebet. Für Mose, wenn wir das heute lesen, super gelaufen, ja, alles klar. Es war nichts klar. Es war alles eine Sache des Gebetes. Jesus hat sich ja auf dem Berg mit Mose getroffen, aber auch mit Elia, dem anderen ganz großen Glaubenshelden des Alten Testamentes, dessen größtes Wunder es war, dass er zum König Ahab reinmarschierte, ganz alleine und sagt, Ahab, wegen eurer Sünde, 3 Jahre kein Regen. Peng. Wie ein Mann, wie ein Baum sozusagen. Das Neue Testament sagt uns in Jakobus 5, Elia war ein Mann von genau den gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und dann sagt Jakobus, und er betete und es regnete nicht 3 Jahre lang. So einfach war das nicht. Das war nicht schnipp, 3 Jahre kein Regen. Er betete. Und dann heißt es, und er betete wieder und es regnete. Und das wird sogar im Alten Testament auch ganz ausführlich beschrieben, wie Elia da gebetet hat. Gott schickt uns nicht mit Selbstverständlichkeiten und irgendwelchen Garantiebriefen in unser Leben hinein. Aber Gott schickt uns mit dieser großartigen Möglichkeit in unser Leben hinein zu beten, alleine und auch gemeinsam. Ich freue mich, dass das auch Teil des Programms ist, das wir uns hier gemeinsam vorgenommen haben, das Gebet, das persönliche Gebet und das gemeinsame Gebet in der Gemeinde zu stärken, weil das ist das, was kluge Menschen tun, beten. Amen.